Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehl. Guten Abend.
Der Kindertag ist wichtig in diesem Jahr, weil ihr auf so vieles habt verzichten müssen. Ihr konntet Freunde nicht besuchen, Verwandte nicht besuchen, nicht mal Oma und Opa. Ihr konntet nicht raus zum Spielen, nicht raus ins Grüne. Dass ihr trotz alledem euch so an die Regeln gehalten habt, das finde ich ganz klasse und dafür sage ich herzlichen Dank.
Ein Dank an die Kinder aus dem Mund von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des Internationalen Kindertages heute. Geäußert hat er das passenderweise im Fernsehprogramm der Kollegen im Kinderkanal. Der Umgang mit Kindern in Corona-Zeiten und die politische Diskussion um Kinderrechte im Grundgesetz wird uns gleich beschäftigen. Außerdem gibt es einen Tag vor dem entscheidenden Koalitionstreffen weiter Streit um die Ausgestaltung eines neuen Konjunkturprogramms, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern soll. Anschließend gönnen wir uns einen Blick auf weitere internationale Lockerungen der Corona-Beschränkungen, bevor es gegen Ende der Sendung wie gewohnt alles Wichtige aus dem Sport bei uns gibt. Unsere Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr steht heute unter dem Titel Arbeiten in der Cloud, der Boom der digitalen Dienste. Zunächst aber schauen wir in die USA, wo Präsident Donald Trump mit harter Hand gegen die tagelangen Proteste vorgehen will. Trump kündigte gerade eben noch einmal an, noch mehr Polizisten und Soldaten der Nationalgarde einzusetzen. Dort, wo Krawalle, Plünderungen und Barrikaden nicht nachlassen. Von Dialog will Trump nichts wissen. Und so rissen auch in der vergangenen Nacht die landesweiten Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus nicht ab. Trotz Ausgangssperren schlugen die Proteste an einigen Brennpunkten wieder in Gewalt um. Thorsten Teichmann berichtet aus Washington und fasst die Geschehnisse in mehreren US-Städten zusammen.
To me, it's either you choose the police or you choose Black Lives Matter.
Du stehst auf der Seite der Polizei oder du bist auf der Seite des Protests, also auf der Seite von Black Lives Matter, sagte einer der Demonstranten bei der Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington, D.C. Tausende waren dem Aufruf von zwei Studenten der Howard-Universität gefolgt und hatten ein weiteres Mal gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Meine Mutter ist vor Beginn der Bürgerrechtsbewegung geboren. Dass sie das jetzt noch einmal alles durchleben muss, regt mich auf. Der Konflikt sollte schon 50 oder 60 Jahre lang gelöst sein. Aber dass wir jetzt wieder hier stehen, alle 100, 200 Jahre, wir sind es einfach leid. Doch in der Nacht endete der Protest wieder in Konfrontationen mit der Polizei. Der Kindergarten einer Kirchengemeinde in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses brannte aus und Lokalsender meldeten auch wieder Plünderungen in den Stadtteilen Georgetown und Northwest. Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt, Muriel Bowser, hatte eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Mindestens 40 Städte in den USA haben versucht, mit solchen Beschränkungen die Lage zumindest kurzfristig zu beruhigen. Nicht überall hat diese Taktik Erfolg. In Atlanta hat die Bürgermeisterin Polizisten entlassen, die bei der Festnahme von zwei Studenten übermäßig Gewalt angewandt hatten. In New York waren am Wochenende Beamte mit ihren Autos in einer Menge plötzlich wieder angefahren. Der Polizeichef von New York, Dermot Shea, zeichnet im Fernsehsender CBS wieder ein ganz anderes Bild.
We've had numerous encounters where organized crowds, not peaceful protests, organized crowds are intentionally trying to ambush police.
Wir hatten zahlreiche Vorfälle, in denen organisierte Gruppen, keine friedlichen Demonstranten, organisierte Gruppen versucht haben, Polizisten zu überfallen. Wir hatten Beamte, die drohten, in ihren Autos angezündet zu werden. Andere wurden gestoppt und in ihren Autos angegriffen. Das Misstrauen sitzt tief. US-Präsident Trump textet im Netz, dass mit seinem Kontrahenten Joe Biden die Anarchisten in Washington an die Macht kommen, sollte er die Wahl im Herbst verlieren. Trump macht antifaschistische Gruppen für Plünderungen, Brände und Chaos verantwortlich. Trumps nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien erklärte im Fernsehsender CNN, dass der Präsident vom FBI-Direktor wissen will, was die Ermittler tun, um Antifa zu verfolgen, aufzulösen und anzuklagen. Diese militanten Antifa-Mitglieder kommen in unsere Städte über Staatsgrenzen hinweg. Sie sind organisiert und nehmen Molotow-Cocktails, Feuerwerkskörper und Benzin, um unsere Städte abzufackeln. Vor allem Geschäfte in Vierteln von Minderheiten. Das muss aufhören. Dabei gibt es auf lokaler Ebene zahllose Versuche, die Situation tatsächlich zu entspannen. Was verlangt ihr von uns? Fragt der Sheriff Christopher Swanson in der gebeutelten Kleinstadt Flint im US-Bundesstaat Michigan. Protestiert mit uns, rufen die Demonstranten. Es gibt 800.000 Polizisten in den USA und wenn wir die Gewalt sehen, können wir das nicht rechtfertigen. Unsere gesamte Arbeit in der Gemeinschaft kann durch eine solche Tat zerstört werden. Auslöser der landesweiten Demonstrationen ist der gewaltsame Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz vor einer Woche in Minneapolis. Einer der beteiligten Beamten drückte Floyd 9 Minuten lang sein Knie in den Nacken, selbst als der 46-Jährige bereits bewusstlos war. Der Beamte muss sich wegen nicht beabsichtigter Tötung verantworten. 3 weitere beteiligte Kollegen von ihm wurden bisher nicht festgenommen.
Die USA haben wieder eine Nacht voller Gewalt hinter sich. Aus Washington berichtete Thorsten Teichmann. Corona in Deutschland, das heißt Ausgehbeschränkungen und soziale Distanz. Maßnahmen, die ältere Menschen, Vorerkrankte, Patientinnen und Patienten in Pflege- und Altenheimen ganz besonders hart trafen. Aber auch Kinder. Schulen und Kitas dicht, Spielplätze tabu, Treffen mit Freunden verboten. Für Wochen. Auch wenn die Beschränkungen nach und nach fallen, jetzt fällt dann doch auf, wie wenig zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland über die eingeschränkten Rechte der Kinder diskutiert wurde. Ein Beispiel, wie es anders laufen kann, lieferte schon früh die Regierungschefin in Norwegen.
Hi Erna, weißt du, wie lange es dauert, um eine Vaccine für Covid-19
zu machen? Das ist norwegisch. Vorgelesen wird die Frage eines Jungen an Erna Solberg. Die norwegische Ministerpräsidentin beantwortet Mitte März bei einer Pressekonferenz ausdrücklich für die Kinder des Landes deren Fragen zur Corona-Krise. Was Kinder in Deutschland beschäftigt oder ihnen Angst macht, das ist in der Politik wochenlang kein Thema. Kinder gelten als Träger des Virus. Zu ihrem Schutz werden sie aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Kontakt ist nur zu den Eltern erlaubt. Mitte Mai debattiert der Bundestag zum ersten Mal über die Situation und die Rechte von Kindern in der Corona-Krise. Die Grüne Annalena Baerbock und Norbert Müller von den Linken.
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe 13 Millionen Kinder und Jugendliche im Land, wir haben euch im Blick.
Für Kinder und Jugendliche wurden nahezu alle Räume außerhalb der eigenen Wohnung versperrt. Heimkindern wurde sogar der Kontakt zu ihren Eltern untersagt. Und vor Supermärkten wurden Schilder aufgestellt, die Kindern das Betreten verboten.
Müller fordert einen Kindergipfel im Kanzleramt statt Treffen mit den Autobossen. Die Grünen wollen, dass die besondere Perspektive von Kindern in den bundesweiten Pandemieplan aufgenommen wird. Vorschläge, die in den entsprechenden Bundestagsausschuss überwiesen und am Ende wahrscheinlich abgelehnt werden, weil sie von der Opposition sind. Mit ihrer Mehrheit könnten CDU, CSU und SPD dafür sorgen, dass die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen bei allen staatlichen Entscheidungen berücksichtigt und kommuniziert werden. Das hatten sie sich auch vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht: Wir werden ein Kindergrundrecht schaffen. In einem neuen Absatz im Grundgesetz soll festgehalten werden, dass jedes Kind das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte hat. So steht es im Gesetzentwurf von Justizministerin Christine Lambrecht, SPD, der im November vorgelegt wurde.
Allerdings habe ich sehr viel Widerstand erfahren im Koalitionspartner. Und diesen Widerstand aufzulösen, das ist jetzt momentan die Hauptherausforderung.
Der Schutz von Kindern und die Stärkung ihrer Rechte sei der Union ein Herzensanliegen, schreibt der Sprecher im Rechtsausschuss Jan-Marco Lutschak. Aber der Staat dürfe nicht in Elternrecht eingreifen.
Der bislang vom Justizministerium vorgelegte Text ist nicht zustimmungsfähig. Er schießt weit über das Ziel hinaus. Hier haben wir noch weiteren Gesprächsbedarf.
Die Ministerin kontert:
Mir geht es nicht darum, Elternrechte wegzunehmen, sondern ich will die besonderen Bedürfnisse von Kindern und die sich daraus ergebenden Rechte im Grundgesetz abbilden.
Lambrecht hat wenig Verständnis dafür, dass die Koalition nicht endlich ein Signal setzt und der Bundestag darüber beraten kann. Wenn sich jetzt alle zusammenrauften, könnte die Grundgesetzänderung, die mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden muss, noch in dieser Legislaturperiode gelingen. Kurz vor Pfingsten hat die Kampagne Generationenstiftung vor dem Kanzleramt orangefarbene Rettungsschirme aufgebaut und stellt Fragen an die Regierung.
Lieber Olaf Scholz, wo ist Ihr Rettungsschirm für das Klima?
Frau Giffey, wo ist Ihr Rettungsschirm für Kinder?
Liebe Frau Merkel, warum wird meine Generation immer wieder übergangen?
Kinderrechte ins Grundgesetz, noch immer ein Zankapfel in der Großen Koalition. Das war der Bericht von Angela Tesch aus Berlin. Und dort geht es morgen noch um viele weitere Streitpunkte zwischen CDU, CSU und SPD. Denn der Koalitionsausschuss will entscheiden, mit welchen staatlichen Hilfsmaßnahmen die wankende Wirtschaft einigermaßen gut durch die Corona-Krise kommen könnte. Viele Milliarden werden verteilt oder gezielt investiert. Vor allem die angepeilte Förderung des Herzstücks der deutschen Industrie, der Automobilbranche, stört mal wieder den Koalitionsfrieden. Kai Küstner.
Es dürfte das Streitthema beim Schnüren des Konjunkturpakets werden. Die Entscheidung, sich ein neues Auto zuzulegen, soll den Deutschen erleichtert werden. So sehen es Pläne der Bundesregierung vor. Doch eine Frage bleibt ungeklärt. Welche Art von Autos? Sollen nur Elektro- und Hybridfahrzeuge gefördert werden oder auch herkömmliche Benziner und Diesel? SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lehnt verkaufsfördernde Maßnahmen für Verbrennungsmotoren ab. Er stellte klar, dass er der Automobilindustrie in der Tat helfen wolle. Allerdings müsse man das richtig tun.
Indem wir nicht falsche Weichen stellen, sondern dafür sorgen, dass in diesem Sektor auch in die Zukunft hinein geplant und später produziert wird.
So Walter-Borjans wörtlich. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium hingegen plant durchaus auch Kaufprämien für Diesel und Benziner. Und zwar gestaffelt nach dem Schadstoffausstoß. Wie zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, will das von Peter Altmaier geleitete Ministerium 5 Milliarden Euro bis Jahresende aufwenden, um Konsumenten den Kauf eines Neuwagens schmackhaft zu machen. Umweltverbände kritisieren, mit Kaufprämien für Verbrennungsmotoren würde auf Kosten des Steuerzahlers der Absatz von klimaschädlichen Fahrzeugen gesteigert. Und auch die Wirtschaftsforscher vom IFO-Institut warnen vor zu hohen Erwartungen. Schließlich würden Verbraucher, die kurzfristig mehr Geld für Autos ausgeben, weniger im Portemonnaie haben für Möbel, Kleidung oder Uhren etwa.
Das bedeutet, das Plus der Automobilindustrie, die mal kurzfristig mehr Autos absetzt, kann dann ganz schnell zum Minus für andere Industrien werden. Und konjunkturell ist das am Ende ein Nullsummspiel. Es gibt zwar mehr Autos, die verkauft werden, aber weniger Schrankwände.
Sagt IFO-Forscher Felix Rösel dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Industrieverband BDI dagegen hält die Kaufprämie für richtig, um die Autoindustrie wirtschaftlich wieder auf die richtige Spur zu schicken. Doch aus der Union selbst gab es zuletzt Gegenstimmen. So kritisierte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU-CSU Carsten Linnemann, auf Maßnahmen zu setzen, die nur eine Branche betreffen und nur kurzfristig wirkten, halte er für falsch.
Kai Küstner war das zum Streit um die Förderung der Autobranche in Deutschland. Morgen, wie gehört, geht es dann in Berlin um das gesamte Konjunkturpaket, an dem vermutlich lange herumgefeilt werden wird. In Brüssel ist man da schon einen Schritt weiter. Heute trat auf EU-Ebene ein gigantisches Hilfspaket in Kraft. Dabei geht es wohlgemerkt nicht um den Wiederaufbaufonds von Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der bisher nur auf dem Papier steht, sondern um ein Hilfspaket, das bereits im April nach heftigen Diskussionen von den EU-Finanzministern verabschiedet worden war. Aus Brüssel dazu Ralf Siener.
Das bisher größte finanzielle Hilfspaket in der Geschichte der Europäischen Union beläuft sich auf 540 Milliarden Euro und tritt heute in Kraft.
Es geht darum, gegen die ökonomischen Auswirkungen dieser Pandemie überall in allen Staaten der Europäischen Union anzugehen,
betonte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz kurz vor der Verabschiedung des Hilfspaketes am 9. April. Ab heute nun können kleine und mittlere Unternehmen in der gesamten EU auf zusätzliche günstige Kredite hoffen, und zwar in einer Gesamthöhe von 200 Milliarden Euro. Vergeben werden diese Kredite von der Europäischen Investitionsbank, kurz EIB, die allen EU-Staaten gemeinsam gehört und deren Kapital von der EU für diesen Zweck um 40 Milliarden Euro aufgestockt wurde. Von dem Hilfspaket profitieren auch besonders hochverschuldete EU-Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland. Sie erhalten Kredite in einer Gesamthöhe von 240 Milliarden Euro für eine bessere Bekämpfung des Coronavirus.
Es geht darum, die Gesundheit zu schützen, das Leben zu sichern.
Und deshalb soll diese Kredittranche ausschließlich Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen bei der Bekämpfung des Coronavirus zugutekommen und für Vorsorgemaßnahmen verwendet werden. Vergeben wird die 240 Milliarden Kreditlinie über den Rettungsfonds mit der Bezeichnung Europäischer Stabilitätsmechanismus, kurz ESM. Italien hat darauf bestanden, dass keine ESM-Kontrolleure nach Rom geschickt werden, welche die Verwendung der Gelder vor Ort überprüfen. Eine solche Kontrolle hatten die Niederlande ursprünglich gefordert und erst nach heftigen Diskussionen und einer Verhandlungsunterbrechung nachgegeben.
Jetzt ist es aber wichtig, dass wir das endgültig hinbekommen.
Hatte Olaf Scholz die Kontrahenten im April ermahnt. Auf EU-Hilfe noch warten müssen Mitgliedsländer, die wegen der Corona-Pandemie die staatliche Unterstützung von Kurzarbeit eingeführt haben. Die von der EU-Kommission neu geschaffene Rückversicherung für die Arbeitslosenkassen in der EU trägt die Bezeichnung SURE, beläuft sich auf 100 Milliarden Euro und muss in diesem Monat noch von den Nationalstaaten bewilligt werden. In Deutschland vom Bundestag und vom Bundesrat.
Aus Brüssel berichtete Ralf Siener. Die Lufthansa steuert weiter auf ein staatliches Rettungspaket zu. Jetzt hat auch der Aufsichtsrat der Fluggesellschaft den Plänen zugestimmt. Eine weitere Hürde ist also genommen, mehr aber auch nicht, wie Roman Warschauer berichtet.
Damit akzeptiert das Kontrollgremium auch die zu erwartenden Auflagen der EU-Kommission. So soll die Lufthansa 8 Flugzeuge und dazu Start- und Landerechte an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München an Konkurrenten abgeben. Von einer schwierigen Entscheidung spricht Aufsichtsratschef Klei. Es habe intensive Diskussionen gegeben. Der Vorstand des Luftfahrtkonzerns hatte bereits am Freitag dem insgesamt 9 Milliarden Euro umfassenden Rettungspaket des Bundes und den Auflagen der EU zugestimmt. Nun müssen abschließend noch die Aktionäre entscheiden. Sie werden deswegen für den 25. Juni zu einer außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Unter anderem wegen eines womöglich nötigen Stellenabbaus aufgrund der Corona-Pandemie will Vorstandschef Spohr die Gewerkschaften nun zu einem Spitzengespräch einladen. Ein Sprecher der Flugbegleitergewerkschaft UFO begrüßte grundsätzlich, dass der Aufsichtsrat nun dem Rettungspaket zugestimmt hat. Er erwartet aber schwierige Gespräche mit der Konzernführung.
Aus Frankfurt am Main berichtete Roman Warschauer. Ab heute ist das Leben in der Türkei wieder ein ganzes Stück normaler. Cafés und Restaurants dürfen unter Auflagen wieder öffnen, die Reisebeschränkungen zwischen den Provinzen fallen und es können wieder Strände und Parks besucht werden. Die Regierung spricht davon, die Corona-Pandemie im Griff zu haben. Zwar misstrauen viele Türken den offiziellen Zahlen, aber jeder wünscht sich, dass sie stimmen. Aus Istanbul Christian Butkereit.
Der 30-jährige Mustafa hat sich auch vom Regenwetter nicht nehmen lassen, seinen Tee endlich wieder in seinem Stammteegarten im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu zu trinken.
Ich bin kaum rausgegangen die ganze Zeit, vielleicht einmal pro Woche. Aber das ist so wichtig für die Psyche. Wenn ich nicht in den Teegarten gehen kann, könnte ich auf längere Zeit Depressionen bekommen. Jetzt bin ich wieder entspannt.
Die kleinen runden Tische sind weiter auseinandergerückt als sonst. Die Bedienung trägt Maske. Auch das Fitnessstudio gegenüber dürfte theoretisch wieder öffnen. Hier ist man aber noch mit den Vorbereitungen beschäftigt, sagt Trainerin Begüm.
Wir sind gerade dabei, alles zu organisieren. Wir müssen noch Schilder mit Hinweisen und Regeln aufkleben. Jeder Person stehen mindestens 10 Quadratmeter zu. Der Abstand zwischen den Geräten muss 2 Meter betragen. Außerdem darf man maximal 60 Minuten trainieren. Gruppentrainings sind verboten.
Um überhaupt trainieren zu können, brauchen die Kunden einen Termin.
Masken müssen sie während des Trainings nicht aufsetzen, aber beim Rein- und Rausgehen besteht Maskenpflicht. Die Umkleideräume sind auf, aber Duschen und Sauna bleiben geschlossen wegen des Virus.
Im Schnellrestaurant um die Ecke ist man fast so weit, wieder Gäste empfangen zu können. Koch Çetin, dessen Maske zwar den Mund, aber nicht die Nase bedeckt, erklärt die Abstandsmarkierungen auf dem Boden.
Hier ist der Eingang, es kommt immer nur einer rein. An der Essensausgabe und an der Kasse werden höchstens 3 Personen auf einmal stehen. Ach ja, und wir messen am Eingang Fieber. Und ohne Maske kommt niemand rein. Nach dem Essen geht's zur anderen Tür wieder raus.
Die Schließung während der vergangenen Monate hätte ein tiefes Loch in die Kasse gerissen. Keine Einnahmen, aber laufende Ausgaben wie Miete. Dass es nun viel besser wird, glaubt Çetin nicht, denn jeder zweite Platz im Restaurant muss frei bleiben.
Jetzt werden wir erstmal noch mehr in die roten Zahlen rutschen. Wir haben zum Glück noch eine Catering-Firma, die kann uns vielleicht über Wasser halten. Dieses Restaurant allein würde sich nicht tragen.
Auch Geschäftsinhaber klagen über schleppende Einnahmen, obwohl sie schon vor 2 Wochen wieder öffnen durften. Mit Verspätung hat jetzt der auch bei Touristen beliebte große Basar wieder auf, nach der längsten Pause in seiner 559-jährigen Geschichte.
Corona-Lockerungen in der Türkei, aus Istanbul berichtete Christian Butkereit. In Südafrika herrschte 9,5 Wochen lang eine der striktesten Ausgangssperren der Welt. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass das so bleibt, denn die Corona-Infektionszahlen steigen. Dennoch hat die Regierung beschlossen, dass die Menschen ab sofort wieder raus dürfen. Einige Schulen in Südafrika öffnen unter Auflagen. Man darf mit Maske und Abstand tagsüber wieder jederzeit spazieren gehen. Und auch Alkohol darf wieder verkauft werden. Es ist ein Schritt zurück in die Normalität, aber keiner in Richtung Entwarnung. Aus Johannesburg meldet sich Jana Gent.
Stiegenweise wird das Bier abgeladen. Vor jedem Supermarkt, vor jedem Spirituosengeschäft herrscht Hochbetrieb. Ware wird geliefert. Aber manche Warteschlangen sind hunderte Meter lang. Die Leute stehen an, um Drinks zu kaufen.
Everybody wants alcohol, you know? People are here to buy alcohol.
Dieser Mann in Kapstadt hat 2 Stunden gewartet, um dann endlich wieder Alkohol in seinen Einkaufskorb zu legen.
I needed this. Been a while, eh?
Das habe ich gebraucht, ist eine Weile her. Ich habe einen Gin und 2 Sixpacks Bier, nur für heute. Ich heiße die neue Ära willkommen. Danach trinke ich wie immer nur noch am Wochenende. 9,5 Wochen ohne Alkohol. Das war eine Herausforderung für eine Nation, in der statistisch gesehen 3-mal so viel getrunken wird wie in Deutschland. In die Freude mischt sich auch Frust, der heruntergespült werden muss. Denn eigentlich sollten heute auch landesweit die Schulen wieder öffnen, die seit Mitte März schon geschlossen sind. Quasi in letzter Sekunde, nämlich erst gestern Nachmittag, hat die Regierung das wieder abgesagt. Der Grund ist einfach, sagt Nomagugu Ngobese, eine Mutter aus Tembisa, einer Armensiedlung bei Johannesburg. Ich glaube nicht, dass ich mein Kind zur Schule schicken werde, sagt sie, denn es gibt nichts, was es schützen könnte. Die Regierung hat keine Schutzausrüstung geschickt. Es sind tatsächlich nur ein paar unabhängige Schulen landesweit, die geöffnet haben. Die meisten bleiben anders als geplant zu. Und das ist ganz im Sinne von Tozama Mrediana, der Direktorin der Orlando High School in Soweto.
One is anxious. We are panicking.
Man hat Angst. Wir geraten in Panik, weil unsere Kinder und unser Personal aus verschiedenen Gegenden kommen. Alle benutzen verschiedene Verkehrsmittel. Die Kinder kommen vielleicht gesund von zu Hause und sind nicht infiziert. Aber wissen wir, was unterwegs passiert? Deshalb sind wir als Schulleitung der Meinung, dass wir sehr streng sein müssen, wenn es darum geht, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Sicherheit. Das heißt in diesem Fall, die Schule bleibt zu, weil die hygienischen Voraussetzungen nicht gewährleistet sind. Dabei hat die Orlando High School sogar Wasserleitungen und Toiletten, anders als viele andere Schulen, vor allem auf dem Land. Zweifel gibt es also auf allen Seiten. Die Schüler und Eltern auf der einen, die Lehrer und Schulleitungen auf der anderen. Da nützt es offenbar nicht einmal etwas, dass die meisten Schulen täglich alle Räume desinfizieren. Dazu kommt eine entscheidende Sorge, sagt Victor Altenstedt vom Bishop Lavis Aktionskomitee in Burkeville, nördlich der Drakensberge.
We do not want our schools to open.
Wir wollen nicht, dass unsere Schulen öffnen. Jetzt fängt der Winter an. Wenn das Kind im Winter im Klassenraum hustet, woher weiß man dann, ob es erkältet ist oder Covid hat? Wie sollen wir damit umgehen?
How do we manage this particular situation?
Heute ist tatsächlich der meteorologische Winteranfang in Südafrika.
Jana Gent über vorsichtige Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Südafrika. Gestern am späten Abend wurde bekannt, dass der Verpackungskünstler Christo im Alter von 84 Jahren gestorben ist. In Deutschland wurde er vor allem durch die Verhüllung des Berliner Reichstages 1995 bekannt. Nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Christo damit ein Symbol für ein weltoffenes Deutschland geschaffen. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte den Verstorbenen als einen Künstler, der die Menschen weltweit gelehrt habe, neu und schärfer zu sehen. Maria Ossowski schaut jetzt noch einmal zurück auf das künstlerische Leben Christos und hat dabei vor allem die spektakuläre Verhüllung des Reichstages im Blick.
23 Jahre haben Christo und seine Frau Jeanne-Claude daran gearbeitet, ihr Projekt in Berlin zu verwirklichen. Sie haben alle Bundestagspräsidenten und 400 Abgeordnete besucht. 60 Mal sind sie von New York nach Berlin gereist. Immer wieder gab es Rückschläge, aber der Kreis der Unterstützer wuchs, unter ihnen auch Willy Brandt und Rita Süssmuth. Als Bundestagspräsidentin leitete sie die Debatte am 25. Februar 1994 im Bundestag. Die Mehrzahl stimmte für die Verhüllung. Christo finanzierte all seine Kunstprojekte selbst durch den Verkauf seiner Zeichnungen und er verwandte nur recycelbares Material. So begann am 24. Juni 1995 für 2 Wochen ein Sommermärchen. 100.000 Quadratmeter dickes Polypropylengewebe, beschichtet mit Aluminium, gehalten von 15.600 Metern Spezialseil, umhüllten das historische Reichstagsgebäude und verwandelten es je nach Tageszeit und Wetter. 5 Millionen Menschen pilgerten hin, schauten, tanzten, musizierten manche, schliefen nachts sogar dort. Viele ehemalige Skeptiker wie Wolfgang Schäuble änderten ihre Meinung. Lediglich der damalige Kanzler Helmut Kohl wollte sich nicht damit anfreunden und besuchte das Wunder an der Spree auch nicht. Nach 14 Tagen trauerten alle, die den verhüllten Reichstag besucht hatten. Christo und Jean-Claude waren vorher abgereist. Sie wussten, dass ihre Kunst immer in der Erinnerung weiterleben würde.
Soweit Maria Ossowski über Christo und den verhüllten Reichstag. Und damit kommen wir zum Sport. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wir haben die Berichte über die Proteste in den USA gehört. Diese Ereignisse beschäftigen jetzt auch wohl die Fußball-Bundesliga, oder?
Ja, das tun sie, denn es haben sich nicht nur viele amerikanische Sportlerinnen und Sportler gegen die Polizeigewalt positioniert, auch einige Bundesligaspieler haben auf dem Platz gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Diese Aktionen untersucht nun allerdings der Deutsche Fußball. Bund, wie Philipp Hofmeister berichtet.
Wie der Deutsche Fußballbund mitteilte, werden die Aktionen des Wochenendes zeitnah vom Kontrollausschuss geprüft. Der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, Anton Nachreiner, erklärte, im Laufe der nächsten Tage werde man sich diesen Vorkommnissen annehmen und die Sachverhalte entsprechend prüfen. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hatten mehrere Bundesligaspieler auf die Vorfälle in den USA reagiert. Jadon Sancho und Ashraf Hakimi von Borussia Dortmund sowie der Schalker Weston McKennie trugen Botschaften am Arm und auf dem T-Shirt. Markus Thüram von Borussia Mönchengladbach demonstrierte mit einem Kniefall seine Solidarität. Laut DFB-Regelwerk sind Aktionen mit politischen Botschaften untersagt. Gleichzeitig allerdings initiiert der Deutsche Fußballbund regelmäßig Aktionen gegen Rassismus und für Vielfalt und Integration. Dem DFB droht somit ein handfestes Dilemma.
Und vielleicht kommen heute Abend noch weitere Aktionen dazu, denn ein Spiel steht noch aus. Köln trifft zu Hause auf RB Leipzig. Christian Schulze blickt voraus.
Wirklich zufrieden sind sie seit Wiederbeginn der Bundesliga weder in Köln noch in Leipzig. RB ist zwar seit 10 Spielen am Stück ungeschlagen, doch das 2:2 gegen Hertha am Mittwoch war bereits das 10. Unentschieden der Saison. Und durch die Ergebnisse der Konkurrenz an diesem Wochenende steht Leipzig vor dem Spiel in Köln nun nicht mehr auf einem Champions-League-Platz. Trainer Julian Nagelsmann bleibt dennoch gelassen.
Ja, das Gebot der Stunde ist, dass wir die beste Saison spielen können, die RB jemals gespielt hat. Ja, mit 12 Punkten spielen in Verbindung mit dem Champions-League-Viertelfinale die beste Saison. Das darf man bei all der Kritik, die sowohl ich äußere und auch der gefühlten nervigen Unentschieden nicht vergessen.
Der erste FC Köln wartet nach der Corona-Pause noch immer auf den ersten Sieg. Durch die 1:3-Niederlage am Mittwoch in Hoffenheim sieht manch einer im Umfeld des Aufsteigers die akute Abstiegsgefahr wieder steigen. Aktuell sind es aber noch 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und so bleibt auch hier der Trainer Markus Gisdol gelassen.
Ich glaube, dass wir insgesamt jetzt gerade ein bisschen zu schlecht wegkommen, was die Leistungen der letzten Partien angeht. Ich bin nicht so kritisch, sondern ich sehe viel Gutes bei meiner Mannschaft und wir werden die nächsten Wochen vernünftig Fußball spielen, das kann ich versprechen.
Doch vernünftiger Fußball alleine reicht natürlich nicht. Wirklich zufrieden machen nur gute Ergebnisse.
Doping, Wettbetrug oder sexueller Missbrauch. All diese Probleme gibt es im Sport. Verfolgt werden diese Taten oft von einzelnen Behörden. Australien geht nun einen anderen Weg. Lena Bodewein mit den Einzelheiten.
Eine Alles-in-Einem-Agentur soll es sein. Die neue Organisation namens Sport Integrity Australia. In genau einem Monat nimmt sie ihre Arbeit auf und geht gegen alles vor, was den Sport in Australien schlecht aussehen lässt. Wettmanipulation und Doping, sexuelle Belästigung, Korruption oder Diskriminierung. Dazu vereint sie unter einem Dach die bisherigen 3 Anlaufstellen, die sich mit diesen Themen befassten. Die Anti-Doping-Agentur, die Nationale Einheit für Integrität im Sport und die zuständigen Stellen in Sport Australia. In den vergangenen Jahren haben diverse Skandale die australische Sportwelt erschüttert. Von abgekarteten Spielen in Tennis und Fußball zu Pfusch am Ball im Cricket. Sport in jeglicher Art ist für Australier ein wichtiger Teil ihres Lebens. Kaum ein Land weltweit begeistert und beteiligt sich aktiv und passiv so sehr in sportlichen Belangen. Darum betonte die zuständige Ministerin für Sport, Mackenzie, dass die neue Organisation das Vertrauen der Australier in ihren Sport stärken solle. Wir versichern den Hunderttausenden von Australiern, die sportlich engagiert sind, von Vereinssport bis zur Hochleistung, dass sie darauf vertrauen können, dass ihr Sport besser vor Doping, Drogenmissbrauch, Spielmanipulation und krimineller Ausbeutung von Athleten und Ereignissen geschützt wird.
Ein Bericht von Lena Bodewein. Brauchen die deutschen Profivereine abseits des Fußballs staatliche Unterstützung? Über diese Frage wird im Bundestag diskutiert. Ein Hilfsfonds von rund 200 Millionen Euro für Handball-, Volleyball- oder Eishockeyvereine steht im Raum. Die Clubs arbeiten zwar gerade an Konzepten, um wieder spielen zu können. Politische Hilfe sei trotzdem nötig, sagt Daniel Sattler von der Volleyball-Bundesliga im Deutschlandfunk.
Fakt ist nur, dass wir sicherlich im Kalenderjahr 2020 nicht davon ausgehen können, mit voller Kapazität wieder zu starten. Und da ist, glaube ich, das, wo die Politik dann unterstützen kann, dass durch diese Schutzschirme entsprechende Einnahmeeinbußen auch kompensiert werden.
Und mehr zur Lage der Sportarten Volleyball, Eishockey und Handball gleich um 19.10 Uhr in Sport am Feiertag.
Soweit der Sport von und mit Maximilian Rieger bis hierhin. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mein Name ist Sebastian Ehl. Tschüss.